made my clothes. Made my clothes. Made my clothes. Made my clothes. Made my clothes.
Ja, hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einer neuen Episode von unserem Podcast We Are Fashion Revolution, dem Podcast von Fashion Revolution Germany. Wir melden uns heute aus einem aktuellen Anlass und dazu habe ich die weltbeste Gästin, die ich mir und ihr euch bestimmt auch vorstellen könnt, da, nämlich die Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Fashion Revolution Germany, Carina Bischoff. Herzlich willkommen, Carina.
Hallo, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen.
Wie wunderschön, dass du zur späten Stunde hierher an den Rechner gefunden hast und hier zusammen mit mir diesen Podcast heute aufnimmst. Ja, Carina ist so vieles. Auf jeden Fall Designerin, Modeaktivistin und Vordenkerin der ersten Stunde. Und das will ich hier nicht verheimlichen, auch eine absolute Herzensfreundin von mir. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie hier ist. Und vor allen Dingen, weil sie gerade noch mehr als sonst überhaupt schon zu tun hat. Und gerade von Panel zu Insta-Live-Talk und Podcast und wieder zurück pendelt. Und Grund dafür ist der Fall Finn Kliemann. Viele von euch, einige von euch werden wahrscheinlich von der Causa gehört haben. Und wenn ihr vorher noch nicht wusstet, wer Finn Kliemann war, ich habe Studien oder Umfragen gelesen, die sagen, dass um mehr als 70% seine Bekanntheit jetzt gestiegen ist durch diesen ganzen Fall. Worum geht es? Finn Kliemann und seine Geschäftspartner sollen Corona-Schutzmasken zum großen Teil nicht, wie kommuniziert, in Portugal und Serbien, sondern preisgünstig in Vietnam und Bangladesch produziert haben. Kliemann ist bekannt als Heimwerker, YouTuber, ja, so ein umtriebiger Geschäftsmann, immer mit dem Beanie auf, immer leicht ein bisschen übersteuert, irgendwann großer Influencer geworden und dann auch noch so ein bisschen Popsänger. Aber über eines waren sich alle mal so ein bisschen einig, das ist ein Typ, der hat das Herz so am richtigen Fleck, ja. Und wenn der Geschäfte macht, dann ist da auch immer irgendwie auch was Gutes dran oder soll irgendwie was Gutes bei rauskommen. Ja, jetzt ist nun Anfang Mai enthüllt worden von Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal, dass es da mit diesen Masken nicht so ganz mit rechten Dingen zugegangen sein soll. Jedenfalls nicht so, wie er es vermittelt hat. Und seitdem brodelt es in den sozialen Medien. Und man muss sagen, längst geht es nicht mehr um diesen mutmaßlichen Betrug. Darüber werden sich ja mittlerweile, ist es ja klar, später Gerichte kümmern etc. pp. Zahlreiche Kooperationen sind aufgekündigt worden. Das Netz in Aufruhr, wem können wir noch glauben und so weiter und so fort. Also es ist jetzt mittlerweile eine Debatte daraus geworden, die sich vor allen Dingen um Glaubwürdigkeit und um Vertrauen dreht. Und Carina ist in diesem Kontext, also in der Causa Kliemann, jetzt mehrfach schon angefragt worden von verschiedenen Medienvertretern, sollte da ein Statement abgeben. Was wollten denn die Journalistinnen und Journalisten überhaupt von dir in diesem Zusammenhang wissen?
Am wichtigsten war es, glaube ich, dass man klärt, was bedeutet eigentlich Made in Europe und wie kann man überhaupt herausfinden, was faire Mode ist und als Verbraucher sich schützen, dass man auf so einen Betrug reinfällt.
Also es war wirklich zentral, hört man da jetzt auch nochmal raus, dieses Wir, ne, in Anführungszeichen, Verbraucherinnen und Verbraucher sind vor allen Dingen die Betrogenen, ja, wurden von einem falschen Labeling in das Licht geführt. Also vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, es hieß Made in Europe, ich habe es gesagt, Portugal und Serbien, gefertigt sollte woanders worden sein. Wo liegt denn da genau das Problem?
Also genau in dem Fall das Problem, denke ich, ist am meisten, dass jetzt dieses Vertrauen gebrochen wurde und dass eine ja, Falschaussage auch getroffen wurde. Und wenn man ein Produkt kauft, wo Made in draufsteht, dann geht man erstmal davon aus, dass es auch in diesem Land hergestellt wurde. Aber was das wirklich bedeutet, das wissen ja die wenigsten gar nicht. Das ist ja meistens wirklich nur der letzte Schritt, der in diesem Land passierte. Und wenn man diese ganze Lieferkette verstehen will und durchschauen will, dann merkt man ja, dass es in davor noch unzählige Länder wahrscheinlich gegeben hat, die das Teil durchkreuzen musste, bevor es bei uns dann auf dem Ladentisch gelandet ist. Und so ist es auch mit Made in Germany. Made in Germany ist eine Herkunftssiegel und steht für eine besondere Qualität. Das gehört wahrscheinlich mit zu dem glaubwürdigsten oder wo wir jetzt als Verbraucher auf jeden Fall immer davon ausgehen würden, das hat gute Qualität, aber es sagt nichts über die Produktionsbedingungen aus. Das ist das eine. Und das, dieses Made in Bangladesch auf der anderen Seite, das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge behandelt, das wird dann auch meistens so ein bisschen runterdegradiert und natürlich dann mit schlechten Arbeitsbedingungen und Ausbeute verbunden. Und das finde ich, ist auch natürlich nicht richtig, wenn man jetzt jedes Kleidungsstück, was aus Bangladesch kommt, als minderwertig abstempelt, weil so ist es nicht. Es gibt sehr, sehr gute Handwerkstechniken, kleine Betriebe, Vorzeige, Produktionsfirmen, die in Bangladesch stehen. Und da kann man auch gute Kleidung herstellen. Das ist ein bisschen schade, dass jetzt auch durch diesen Fall das jetzt natürlich auch wieder ein bisschen thematisiert wurde. Und aber da ging es ja in diesem Fall eigentlich nicht drum. Das Erste, worum es ging, war ja, Made in Bangladesch wurde versucht zu umgehen, weil es ja fair und nachhaltig in Portugal und Serbien hergestellt werden sollte. Ich glaube, das war ja eher der Punkt. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Wir haben ja auch nicht jetzt diesen Einblick. Ich glaube, das weiß wirklich dann in dem Fall nur Finn Kliman und sein Team. Aber es hätte ja auch sein können, dass es irgendwelche Probleme gab in Portugal während des Produktionsprozesses und dann mussten sie Lösungen finden. Und das war halt das Schnellste, wie man zu der Zeit etwas herstellen konnte, also die Masken herstellen konnte. Und deswegen ist man darauf ausgewichen. Dann wäre der natürliche Schluss eigentlich gewesen, das transparent zu sagen und so zuzugeben, hey, wir schaffen das jetzt nicht hier in diesem Land, das geht nicht, aber wir machen das trotzdem, wir wollen die Masken herstellen.
Und vielleicht auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern damit auch zuzutrauen, ne, vielleicht auch differenziert darüber auch nachzudenken, wenn beschrieben worden wäre, unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden. Für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt mit dem Fall nicht so ausführlich beschäftigen konnten, es in dem Zusammenhang wird schon auch vorgeworfen, dass die Arbeitsbedingungen nicht besonders gut gewesen sein sollen, die jetzt dann dort vor Ort gewesen sind. Aber wie Carina schon gesagt hat, da haben wir jetzt keine Kenntnis drüber. Es geht hier vor allen Dingen um das Problem der Transparenz. Und es wurde jetzt auch vielfach in diesem Kontext diskutiert, hätten wir als Verbraucherinnen und Verbraucher genauer hinschauen müssen.
Es ist sehr schwer, das jetzt wirklich zu durchleuchten als Verbraucher. Ich finde, die Verantwortung sollte da oder kann gar nicht beim Verbraucher liegen. Und wenn jetzt auf einer Plattform im Internet dann geschrieben steht, es ist fair, nachhaltig hergestellt in dem Land, dann ist es sehr viel verlangt, diesen, sag ich mal, Detektivgeist und Spürsinn dem Verbraucher zuzuschreiben. Das sollte eigentlich von einer anderen Stelle kommen, von der Plattform, die das verkauft oder aus politischer Sicht, dass es da Reglementierungen gestellt werden, die es einfach andere Weichen setzen. Also was ich auch immer versuche, dann jemanden rüberzubringen, der sich informiert, wo man nachhaltige Mode, woran man das erkennt, dann empfehle ich eigentlich auch meistens dann auf die Webseiten zu schauen und zu schauen, was das Label über die Produktionsbedingungen preisgibt. Das können auf der einen Seite Siegel sein, aber das sind auch die Geschichten und die Bilder und die Namen, die Produktionsketten, die offengelegt werden auf den Webseiten. Und das ist in den wenigsten Fällen der Fall bei den Brands, dass man wirklich Antworten bekommt auf diese Fragen. Who made my clothes? Oder what's in my clothes? Du hattest mir auch den Link geschickt zu der Seite von Finn Kliman, von seinem eigenen Label oder so. Und ich finde zum Beispiel auf der Webseite, wenn ich mir das als Verbraucher durchlese, wurde das sehr gut dargestellt, wie die Kleidung hergestellt wurde, wo sie herkommt. Das wurde sehr transparent gelegt. Ja, wäre ich als Verbraucher jetzt auch erstmal glaubwürdig und würde das, was da kommuniziert wird auf der Webseite, erstmal so hinnehmen.
Da wissen wir ja noch gar nicht, was in diesem Kontext passiert. Also Carina meinte, ich hatte ihr von oder so von dem Label, wo Finn Kliman wirklich als Fair Fashion Produzent in dem Sinne auftritt, nochmal zugeschickt. Die ganze Affäre, über die wir sprechen, die hat sozusagen mit den Masken zu tun. Das wäre jetzt nochmal das Label, ist dann die nächste Frage. Er, genauso wie ganz, ganz viele andere Produzenten von nachhaltigen Textilien, müssen sich ja jetzt damit auseinandersetzen, dass da es wieder große Fragezeichen gibt. Und es gab auch ein paar Online-Umfragen, auch relativ repräsentativ, also wo es dann vielleicht auch mal 1000 Teilnehmer auch schon mal gab, wo wirklich ganz explizit gesagt wurde von Bürgerinnen und Bürgern, das ist für mich jetzt wieder ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Und ich habe für mich wieder festgestellt, das ist für mich ein Vertrauen, was nicht nicht da ist, wenn da jetzt irgendwo steht, fair und nachhaltig, das ist für mich erneut erschüttert. Also den Weg sozusagen automatisch das Gefühl zu haben, einen besseren zu gehen, das ist für mich ein Stück weit weggebrochen. Und deswegen auch das, was du gerade nochmal angesprochen hast, es geht wieder um die Label-Diskussion eben auch. Das sind nun mal kleine Wegweiser, das sind nun mal Guidelines für diejenigen, die sagen, ach, so eine Beschreibung, ne, das fällt mir total schwer. Auch der Marketing-Sprecher, der dann häufig dahinter ist. Ich kenne das auch, weil da auch häufiger darauf angesprochen, dass Leute sagen, ja, da steht doch faire Produktionsbedingungen und so weiter. Und dann gibt es eben keine Geschichte dazu oder kein Foto, wie du gerade gesagt hast, oder keinen Namen, keine Orte. Da fällt es vielen schon wieder ganz, ganz schwer. Und das kann ich total nachvollziehen. Es geht mir genauso, ein Gefühl dazu bekommen. Deswegen sagen viele doch wieder, bitte, dann lass uns wieder über dieses Siegelthema mehr sprechen. Auch an dich nochmal die Frage, wir hatten es auch an anderer Stelle schon, aber auch an dich nochmal die Frage, welche 2, 3 Siegel kann man erstmal als ersten Hinweis absolut ernst nehmen auf nachhaltige, fair produzierte Kleidung? Wir haben schon gesagt, das sind ganz, ganz viele Merkmale, die da dranhängen. Aber was würdest du sagen, ist glaubwürdig?
Ja, genau. Also der erste Schritt wäre erstmal auf den Webseiten zu schauen. Und wenn ich jetzt auch mir ein Kleidungsstück anschaue in den Pflegeetiketten, da werden ja Hinweise gegeben. Manchmal hat man auch in den Pflegeetiketten schon QR-Codes drin oder Tracking-Nummern und dann kann man darüber dann auch die Produkte finden und die Lieferketten sich anschauen und dann wird noch mehr über das einzelne Produkt preisgegeben. Das gibt's schon. Also so ein genauerer Blick in das Etikett, das lohnt sich total. Und wenn man dann zum Beispiel so ein Logo wie das GOTS-Logo findet, den Global Organic Textile Standard, das ist für mich schon, gibt mir auch persönlich dann eine Absicherung. Dann muss man natürlich auch wieder an anderer Stelle sicher gehen, dass dieses Label wirklich eingehalten wurde. Da gibt es ja auch sehr strenge Auflagen und Auditoren, die das dann gegenchecken. Aber davon gehe ich erstmal aus und ich vertraue dann diesem Siegel, denn das ist für mich eines der Siegel, was am meisten abdeckt, was soziale Bedingungen angeht, aber auch ökologische und fair nachhaltig hergestellte Produktion. Dann gibt es zum Beispiel das Fair-Trade-Siegel. Das hat halt diesen fairen Handel, die Arbeitsbedingungen, die Sozialgerechtigkeit in dem Ursprungsland, meistens dann halt bei dem Baumwollanbau oder bestimmten Fasernanbau im Blick. Das ist auch ein Label, wo man dann erstmal davon ausgehen kann, dass zumindest diese Anfangsketten sichergestellt sind. Es gibt auch Unternehmen, die ihre eigenen Logos aufsetzen, um dann nochmal dem Ganzen einen nachhaltigeren Touch zu geben. Und das ist natürlich dann nicht unabhängig. Aber so unabhängige Organisationen, die dann wirklich ein Siegel oder ein Zertifikat ins Leben gerufen haben, da kann man schon erstmal dem Vertrauen geben.
Unser Verein arbeitet ja auch zum Teil auch mit verschiedenen Brands zusammen. Wie schützen wir uns denn vor Greenwashing?
Also wir haben über Jahre hinweg ein Wissen aufgebaut und teilweise mit den Brands auch längere Beziehungen. Wir sehen, wie die wachsen, wie die sich aufbauen. Wenn ein Label jetzt wirklich das in die DNA Nachhaltigkeit schreibt und sich deshalb auch gründet, dann ist es eine andere Motivation, als wenn ein großer Konzern da ist, der jetzt bestimmte Produkte umstellt, um den ersten Schritt in diese Richtung zu gehen. Wir finden erstmal grundsätzlich beides natürlich super, weil für einen großen Wandel brauchen wir auch die großen Konzerne, die sich verändern. Aber teilweise geht es vielleicht dann noch ein bisschen zu langsam und es müsste mehr Geld in die Hand genommen werden, um sichtbarere Schritte zu gehen und nicht nur eine kleine Linie, die dann irgendwo untergeht im Gesamtsortiment.
Also hat auch mit Vertrauen, mit langjährigen Beziehungen, mit Beziehungsarbeit zu tun. Ist dir denn in deinem wirklich jetzt ja auch schon langen Weg in dieser Modeaktivismus-Szene und generell auch in dem Kontext nachhaltige Fashion und so weiter denn auch mal ein großer Betrug sozusagen untergekommen, ohne, du musst vielleicht auch nicht Namen nennen, aber dass du selber irgendwo reingetappt bist und im Nachhinein dich gefragt hast, wie konnten wir das nicht sehen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, man muss immer aufmerksam sein und da auch, wenn einem ein bisschen was suspekt vorkommt, dann auch dem nachgehen. Das ist das Praktische auch, dass wir heutzutage das ja ganz einfach können. Wir können es durch soziale Medien öffentlich machen, auf eine einfache Art und Weise. Die Brands dadurch, wenn man sie miteinander verteckt oder anspricht, dann auch wirklich einen Druck ausüben als Verbraucher. Und natürlich, einer macht da noch nicht viel aus, aber wenn das viele tun, dann wird dann auch der Druck immer höher werden.
Das ist ja auch das, was uns immer wieder auch als Feedback kommt, dass auch viele das Gefühl haben, sie hätten nicht so viel Zeit dafür, das auch zu machen. Da haben wir ja auch in dem Sinne Verständnis. Deswegen haben wir in der ersten Folge und dieser Staffel und auch mehrmals ja schon das Thema Regulation angesprochen und eben auch die Grenzen von dem, was wir als diejenigen, die am Ende der Lieferkette sozusagen stehen, wirklich tun können, um darauf Einfluss zu haben, um auf Transparenz einzufordern. Und da haben wir jetzt ja auch schon mehrfach über das Thema Lieferkettengesetz gesprochen. Warum wäre es denn damit nicht dazu gekommen, zu der Situation, die wir jetzt haben und zu dieser Debatte auch in dem Kontext, wenn wir ein starkes Lieferkettengesetz auch auf EU-Ebene hätten?
Genau, das ist ja das, was jetzt auch in die Wege geleitet wird. Es werden einfach bestimmte Sanktionen dann erlassen, wenn die Gesetze nicht eingehalten werden. Und das trifft natürlich ein Label nochmal ganz anders. Also es ist ein anderer Kontrollmechanismus auf einer anderen Ebene, wenn man jetzt die Gesetze, die es gibt, nicht einhält. Ich glaube, wenn wir so ein einheitliches EU-Lieferkettengesetz durchziehen und es gibt wirklich in allen Richtungen viel strengere Gesetze, dann werden Unternehmen auf allen Ebenen noch mehr gepusht, einfach sich zu verändern. Jetzt ist es ein eigener Antrieb, der die Unternehmen dazu bringt, nachhaltiger zu handeln. Aber wenn es auf politischer Ebene festgelegt wird, dann sind einfach viele viel mehr im Zugzwang, etwas zu tun. So ist es leider. Wir können leider auf den Wandel nicht warten, bis es jeder erkennt. Wir brauchen die Politik, sonst schaffen wir unsere Ziele, glaube ich, nicht umzusetzen.
Welche Hoffnung verbindest du denn jetzt mit dieser Debatte, die jetzt gerade richtig angeheizt wurde?
Also ich sehe, dass jede Krise kann, versuche ich auch erstmal wieder die Chancen zu sehen. Und allein, dass wir über das Thema noch mehr reden, dass wir es auf die Agenda bringen, dass wir schauen, das ist auch das, was wir schon seit eigentlich immer wieder im internen Kreis, im Team besprechen, wie können wir Greenwashing-Guidelines aufsetzen, um den Verbraucher noch mehr aufzuklären und noch mehr nach außen zu bringen, was man vertrauen kann und auf was man nicht so vertrauen kann. Wir haben jetzt aufgerufen auch, dass einfach die Zuhörer uns Fragen schicken und ihre Bedenken oder Ideen, Anregungen, dass man einfach nochmal viel mehr in den Austausch geht mit den Zuhörern und haben sicherlich tausende Beispiele aus unserem Alltag, wo wir dann anknüpfen können. Und das hilft auch unserer Arbeit, dass wir einfach da nochmal viel mehr ein Augenmerk drauf haben und uns diesen Problematiken widmen, die wir sonst vielleicht wieder ein bisschen hinten angestellt haben. Aber gerade so, was das Thema Greenwashing angeht und wie vertraue ich dem Produzenten? Kann ich meine Stimme als Konsument nutzen? Und wie kann ich mich einfach nachhaltiger auch anziehen, ohne jetzt sehr viel Geld ausgeben zu müssen? Also ich glaube, das sind alles so Fragen, die dazu weiterhelfen, dass wir mehr Transparenz in die Modeindustrie einbekommen. Wir wollen das ja auch gerne auf einer Ebene, dass es nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger geht, sondern dass wir das schaffen. Aber das, glaube ich, kann man auch durch die Aktionen, die bei uns mit Fashion Revolution und in den einzelnen Ländern auch umgesetzt werden, sehr gut umgehen. Und man kann sich Lösungen holen, um sich einfach im Alltag da so ein bisschen noch mehr umzuorientieren.
Ja, Carina, vielen, vielen Dank. Was du gerade nochmal angesprochen hast, auch für all diejenigen, die es noch nicht kennen, unsere Fashion Revolution Homepage, da findet ihr wahnsinnig viel Information, was ihr selbst machen könnt, wie ihr in eurer Stadt wirksam werden könnt, wie ihr euch zusammenschließen könnt mit anderen und aktiv werden und ein Zeichen setzen könnt gemeinsam. Und sehr gerne schickt uns auch oder schreibt uns in den Kommentare oder lasst uns nochmal ein Feedback zu diesem Thema da, was euch helfen würde. Ja, Carina, wie wollen wir rausgehen in diese Nacht? Wie wollen wir die Hörerinnen und Hörer entlassen? Mit welchem letzten Tipp?
Ich würde sagen, einfach kontaktiert uns, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Es ist ein sehr komplexes Thema. Das haben wir jetzt auch schon in den letzten Podcast-Folgen immer wieder versucht aufzudröseln und für euch schmackhaft zu machen. Und wir sind aber auf euch angewiesen, auf euer Feedback und auf Anregungen, wie wir diese Thematiken besser auch angehen können.
Okay, super. Vielen Dank. Das ist ein tolles Angebot. Also her mit den Fragen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann versuchen wir unser Bestes oder werdet gleich vielleicht auch Mitglieder im Verein und engagiert euch mit. Vielen, vielen Dank, Carina, dass du Zeit hattest. Und ja, freut euch auf die nächste Episode, denn wir hoffen ja auch, dass wir trotz allem in Anführungszeichen ja auch noch Lust habt auf Mode und auf eine nachhaltige textile Zukunft. Und da gibt's noch sehr, sehr, sehr spannende Folgen, die euch dieses Jahr in der Staffel erwarten. Also vielen Dank und alles Gute für euch. Tschüss.
Tschüss. Bis bald.
Who made my clothes? Made my clothes. My clothes. Who made my clothes? Made my clothes. My clothes.